Heute wollen wir in den Text gehen, im Propheten Hosea Kapitel 4. Das ist ein Kapitel, mit dem ich immer wieder in meinem Dienst als Familientherapeut konfrontiert bin, weil es entscheidende Zusammenhänge offenbart, die, wie Gott bestimmte Schwierigkeiten in Familien sieht und auch wie er damit umgehen kann. Wer eine Bibel braucht, hebe mal kurz die Hand. Hier vorne sind welche zum Austeilen. Bitte eine zu Ilka noch mit. Der Prophet Hosea, ich lese erstmal im Gang, also im Zusammenhang, und zwar bis zum Vers 14. Also, höre das Wort des Herrn, ihr Söhne Israel, denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, denn keine Treue und keine Gnade und keine Erkenntnis Gottes ist im Land. Schwören und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahin gerafft. Jedoch niemand soll rechten oder jemanden zurechtweisen, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester, sodass du stürzt am hellen Tag und auch der Prophet stürzt mit dir bei Nacht und ich lasse deine Mutter umkommen. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis, weil du die Erkenntnis verworfen hast. So verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Du hast das Gesetz deines Gottes vergessen, so vergesse auch ich deine Kinder. Je mehr sie wurden, desto mehr sündigten sie gegen mich. Ihre Ehre vertausche ich gegen Schande. Der Sünde meines Volkes nachgieren sie und nach ihrer Schuld verlangen sie. Und wie dem Volk, so wird es dem Priester gehen, und ich suche seine Wege an ihm heim und seine Taten vergelte ich ihm. Sie essen, aber werden nicht satt werden. Sie treiben Hurerei, doch sie werden sich nicht ausbreiten. Denn sie haben es aufgegeben, auf den Herrn zu achten. Hurerei, Wein und Most nehmen den Verstand weg. Mein Volk befragt das Wahrsageholz und sein Stab gibt ihm Auskunft. Denn der Geist der Hurerei hat es irre geführt und sie huren von ihrem Gott weg. Auf den Gipfeln der Berge opfern sie und auf den Hügeln bringen sie Rauchopfer dar unter Eiche und Storaxpalm und Terebinde, weil der Schatten gut ist. Darum huren eure Töchter und eure Schwiegertöchter treiben Ehebruch. Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren, und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben. Denn sie selbst gehen mit den Huren beiseite und abseits mit den Tempeldirnen opfern sie. So kommt das Volk, das keine Einsicht hat, zu Fall. Vielleicht doch noch die letzten Verse. Wenn du hurst, Israel, soll Juda nicht schuldig werden. Kommt nicht nach Gilgal und zieht nicht hinauf nach Bet-Aven und schwört nicht, so wahr der Herr lebt. Ja, Israel ist widerspenstig geworden wie eine widerspenstige Kuh. Wird da der Herr sie weiden wie ein Lamm auf weitem Raum? Verbündet mit Götzenbildern ist Ephraim. Lass es gewähren. Ist ihr Zechen vorbei, huren, ja huren sie. Sie lieben und lieben. Die Gegengabe dafür ist Schande. Ein Wind wickelt sie ein in seine Flügel und sie werden zu Schanden mit ihren Altären. Wer kannte dieses Kapitel schon? Nicht sehr viele, oder? Man liest das nicht so oft, oder? Und doch ist einer der Verse so ein geflügeltes Wort geworden, eine der in den letzten Jahren im Volk Gottes sehr häufig gebrauchten Verse. Welche ist das?
Vers 6.
Ja. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Das ist so stehendes Sprichwort geworden. fast ein Schimpfwort. Wenn wir diesen Text untersuchen, werden wir merken, dass wir auf mehrere solche sehr intensiven Weisheiten kommen. Ich möchte nachher darauf zurückkommen, aber zuerst mal, wenn wir das im Zusammenhang lesen, worum geht es? Was ist der Hauptfokus? Es sind zwei Dinge. Ja, das ist dann schon das Detail, dass das Volk Gottes sich von ihm abgewendet hat. Es wird dann in einer ganz breiten Weise belegt, in welchen verschiedenen Details sich Gottes Volk von ihm abgewendet hat. Und Gott zeugt durch den Propheten gegen sie. Wir hatten ja bei den letzten Zusammenkünften, als wir die ersten Kapitel dieses Propheten betrachtet haben, gesehen, wie stark der prophetische Dienst mit dem, also mit Leid und mit dem Zeugnis des Leidens verknüpft ist. Das spielt sicher eine Rolle, auch im Verständnis dieses Textes. Aber hier ist das zeichenhafte Leben, was Hosea oder wo Hosea durch seine eigene Familiengeschichte dem Volk Israel gleichsam den Spiegel hingehalten hat und hat gesagt, guck mal, so wie meine Frau mit mir umgeht, so geht ihr mit Gott um. Dieses Zeichenhafte ist hier schon vorbei. Und da kommt dieses Wort, was wie ein Hammer diese verhärteten Herzen treffen soll. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Mich hat dieses Wort sehr getroffen. Das ist etwas, was in der Lage ist, als Bußwort Verhärtungen aufzubrechen. Wenn das nicht geschieht, dann ist es wirklich böse. Denn ein...
Eine gewagte Sache, was du dir ja nicht gesagt, oder? Muss er sich ja auch ganz sicher in diesem Welt, oder muss Gott ihm das ja auch vorher...
Gott muss ihm das so gesagt haben. Sonst... wäre es Anmaßung, sonst wäre es ein falscher Prophet, logisch. Deswegen höret das Wort des Herrn, ihr Sinne Israel. Höret das Wort des Herrn. Es hat Gott ihm vorneweg gesagt. Und wenn wir das heute so miteinander betrachten, dann müssen wir das aus diesem Zusammenhang heraus betrachten. Es ist das Reden Gottes zu seinem Volk. Und was ist es noch? Welcher spezielle Fokus ist in diesem Kapitel noch? Ja?
Ja, die Warnung an Juda, dass du das nicht so...
Nein, das ist eine Nebeninformation zum Schluss.
Die Folgen.
Es gibt einen ganz speziellen... Ich sag mal, in der Botschaft an das Volk gibt es eine Kernbotschaft. Richtig, das ganze Volk kommt zu Fall, weil. Das ist eine Folge dessen. Ihre Hurerei ist eine Folge ihrer Abkehr von Gott. Wegen der Männer Gottes. Die Kernbotschaft richtet sich hier gegen die Priester, die von Gott abgefallen sind. Wenn wir den Text genau untersuchen, dann ist das Zeugnis gegen das Volk allgemeiner Natur und beinhaltet Folgendes, Vers 1 und 2. Keine Treue, kein Erbarmen, keine Erkenntnis Gottes im Land. Da muss man sich fragen, trifft das auf uns zu? Oder wo immer das zutrifft, setzt Gott ein endgültiges Stoppzeichen. Im Lande. Das heißt, nicht, es gibt einzelne Übeltäter und es gibt einzelne treulose Menschen, sondern da, wo das überhand nimmt, wo das die Prägung einer Region wird, da steht Gott dann dagegen auf. Keine Treue, kein Erbarmen, keine Erkenntnis Gottes. Wenn wir das mit heute vergleichen, merken wir, wie aktuell dieser Text hier ist. Und wie in wenigen Jahrzehnten diese Werte so erodiert sind, so abgetragen wurden, dass man heute sich fragt, wie Treue, was sind das für altmodische Leute, die noch nicht mit wechselnden Partnerschaften durchs Leben kommen, und wie Erbarmen, jeder ist sich doch selbst der Nächste und der Staat kümmert sich ja viel zu viel um die paar Leute, die keine Lust haben zu arbeiten. Und Erkenntnis Gottes, naja, gibt es überhaupt einen Gott? Das ist auch so eine altmodische Erfindung von früher, müssten wir doch längst bald hinter uns haben. Diese Dinge sind da, genau diese Kriterien stehen heute. Ich fürchte, dass sie nicht nur in unserer Region sind, sondern dass sie sich momentan ausbreiten über die ganze Welt oder große Teile der Welt und dass damit das Gericht Gottes nahe kommt. Viertes Kriterium: Schwören und Lügen. Fünftes. Oder Verfluchung. Dieses Wort, was als Schwören oder als Verfluchung sich übersetzen lässt, das ist dieses ganz stark versichern, so soll das sein oder so ist es. Und auch wenn man das Kriterium uns angucken, dann ist heute das genauso. Man schwört, um endlich den los zu sein, der einen nervt und sagt, natürlich ist das so und weiß genau, dass es anders ist. Und Lügen, ja, man dreht sich die Sache so hin. Und wo diese Kriterien sind, steht Gott dagegen. Deswegen sagt Jesus, schwört überhaupt nicht, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Alles, was mehr ist als das, ist aus dem Bösen. Überhaupt ein Übel, wenn man schon schwören muss, um überhaupt Glauben zu finden. Und da muss man aufpassen, schon in der Familie, schon bei den Kindern, dass nicht ein unehrlicher Umgang mit sich miteinander um sich greift, dass man dann jede Sache nur noch dann ernst nimmt, wenn sie x-mal bekräftigt wurde. Ja, wirklich, es ist genau so. Da sind wir schon ganz schön an der Nähe dessen. Wenn unser Umgang im Reden nicht so wahrhaftig ist, dass man sich darauf verlassen kann. Morden, Stehlen und Ehebrechen sind die nächsten drei Punkte. Haben sich ausgebreitet und als neuntes Bluttat reiht sich an Bluttat. Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet. Auch das ist, als ob man das für die heutige Zeit geschrieben hätte. Man wundert sich gar nicht mehr. Man nimmt das einfach so zur Kenntnis. Leute werden totgeschlagen, vor die S-Bahn gestoßen. Man lässt Kinder verhungern. Naja, dann mal noch ein bisschen, dann gibt es ein bisschen zum Aufschreien. Es gibt andere Länder, da werden solche Mörder, also die wirklich auf grausame Weise andere ums Leben bringen, noch hingerichtet. Aber da gibt es einen kollektiven Aufschrei der ganzen Welt und sagen, wie kann man Verbrechen gegen die Menschlichkeit? Und wer so drauf ist, der lässt sich da nicht mehr stoppen. Jeden Tag, ich weiß nicht, es gibt Untersuchungen, 40 Mal, glaube ich, so ungefähr 40 Tote werden jeden Tag im Fernsehen gezeigt. Mordtaten. Na, man darf nicht denken, dass das nicht irgendwann hängen bleibt. Es wird so für selbstverständlich hingenommen, also das Kriminalitätsgewerbe ist einer der größten Geschäftsfelder für die Medien. Das sind Dinge, die so um sich greifen. Oder stehlen und Ehebrechen. Ich habe heute früh in der Zeitung gelesen, Stehlen, ja, das war mal eine Sondermeldung wert. In Aachen hat vorgestern eine Frau auf offener Straße eine Rentnerin geklaut, eine Behinderte, hat ihr die Bauchtasche weggerissen. Und einer hat es gesehen und hat sie festgehalten. Dann hat sie sich ihre Bluse hochgestreift, dass sie nackt war und hat rumgeschrien, Vergewaltigung, Hilfe, Hilfe. Und hat den, weil dann andere Passanten geguckt haben und gedacht haben, der sie hält, ist der Täter. Und ihm das so peinlich wurde, hat er sie losgelassen, ist er mit der Beute verschwunden. Witzig findet man es, oder? Das ist eine Sondermeldung wert. Natürlich ist es witzig. Aber man darf nicht denken, dass das nicht Schule macht. Das Stehlen ist so allgemein, da sagt man, na gut, die hat wenigstens nicht was einfallen lassen. Wenn diese Haltung um sich greift, ihr Lieben, dann ist es gefährlich. Dann hat ein Volk Gott gegen sich. Darum vertrocknet das Land und wägt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahingerafft. Und da sage ich, ihr Lieben, da kann man dann von Naturschutz schreien, wie man will, und grün und ökologisch sein, wie man möchte. Wenn unser Gottesbezug zerbricht und wenn der Respekt im Umgang miteinander zu Schanden gemacht wird, dann nützt auch alle Ökologie nichts, denn dann leidet das Land unter seinen Bewohnern. Und deswegen ist das eine sehr verkürzte Methode und ein Irrweg zu meinen, wenn man nur die Schlechtigkeiten, die der Mensch der Natur antut, genügend bekämpft, dann wird sich schon was verbessern. Das funktioniert nicht. Wenn ein Mensch umkehrt, und zwar bis zu Gott umkehrt, dann verbessert sich alles rundherum. Dann geht es dem Land gut, dann geht es den Tieren gut. Und man kann, und da sage ich tatsächlich jetzt auch mal weitergehend, an dem, wie die Schöpfung sich erholt, erkennen, wie weit eine Gesellschaft von Gott weg ist. Und es ist das, was uns im Römerbrief Kapitel 8 begegnet, die ganze Schöpfung leidet, bis die Kinder Gottes offenbar werden. Es ist ein Fakt, dass die ganze Schöpfung, die ganze, man muss fast sagen, das ganze Universum, in Mitleidenschaft gezogen wird durch die Gottlosigkeit der Menschen. Und im Gegenzug, bei der Umkehr eines Menschen zu Gott, entspannt sich sein Verhältnis auch zur Schöpfung. Kriegt er im Blick, wie wichtig zum Beispiel die Pflege und Versorgung der Haustiere ist. Nur mal so ein Beispiel. Jedoch, heißt es im Vers 4, niemand soll rechten und jemanden zurechtweisen, sondern mit dir führe ich den Rechtsstreit, Priester. Und da wird der Fokus auf den eigentlichen Verursacher dieser Katastrophe gelenkt. Das, was wir eben gehört haben am Anfang des Kapitels und das, was wir hier lesen, bietet ja wunderbar Futter für Streitigkeiten untereinander. Für politische, für gesellschaftliche, sogar für gemeindliche. Ja, weil du damals die Ehe gebrochen hast und siehst du, du hast früher geklaut und ob das heute noch anders geworden ist und so. Und dann sind wir ganz schnell beim anderen und wenn wir hier 9 verschiedene Punkte aufgezählt bekamen, die Gott hasst, dann wissen wir doch, dass wir damit immer nicht gemeint sind. Weil die anderen mindestens noch einen Punkt mehr haben als ich, oder? Das ist doch, so funktionieren wir doch in unserer Seele. Deshalb sagen, 8, 9 Punkte, naja, ich kann das, das sind die anderen, das sind viel schlimmer. Ganz früh habe ich mal ein Verhältnis gehabt, aber das ist ja lange vorbei. Aber der neben mir, der hat sogar geklaut noch dabei. Und so sind wir schnell damit, das Wort Gottes an uns abperlen zu lassen und es für uns damit ungültig zu erklären und zu wissen, das betrifft uns eigentlich nicht. Mich jedenfalls nicht. Und damit wird eine Umkehr verhindert. Und deswegen sagt Gott, keiner soll mit dem anderen darüber ins Gericht gehen. Ich habe einen Rechtsstreit mit diesem Volk, aber insbesondere mit seinen Priestern. Na, da sind wir auch wieder fein raus, oder? Zum Glück sind wir nicht katholisch, also ist keiner von uns Priester, oder? Also, man kann das natürlich auch wieder sich vom Leib halten und sagen, das ist ja, dann bin ich nicht gemeint. Gott sei Dank, ja, und dann lass ich mal davon erzählen. Damit habe ich nichts zu tun. Aber was ist uns gesagt im Neuen Testament? Ihr seid ein heiliges Volk. Ein königliches Priestertum, die ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist in einer priesterlichen Stellung, in einer priesterlichen Verantwortung. Und das, ihr Lieben, macht uns besonders verantwortlich. Und da ist eine faszinierende Sache, dass uns dieses Kapitel zusammenhängend offenbart, wie das Abweichen eines Berufenen von Gott sich in seiner Familienstruktur auswirkt, dass uns wenigstens das zur Umkehr leiten müsste. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Okay, das ist jetzt so ein Gemeinplatz geworden. Jeder weiß das, aha. Das Volk Gottes ist zwar gerettet durch Jesus Christus. Es gibt nur eine Möglichkeit, wo es dann Pech hat, und zwar wenn es keine Erkenntnis Gottes hat. Also muss man diese oder jene Lehre besonders beachten. So wird nämlich dieser Vers gerne aus dem Zusammenhang genommen. Und so besondere Führer im Volk Gottes beanspruchen den auch gerne mal für sich und sagen, siehst du, Gott hat dies und jene Erkenntnis uns geschenkt, da muss man besonders darauf achten, und wenn man das nicht macht, dann kommt das Volk Gottes um. Und dann hat man das auch schnell mal als Vers missbraucht, um eine Sonderlehre damit zu fördern. Der Fakt ist, dass das Volk Gottes wirklich umkommt, wenn es nicht Erkenntnis Gottes hat. Diese wiederum wird gesucht beim Priester. Ich denke, es ist im Propheten Ezekiel, da wird es gesagt, dass es die Verantwortung des Priesters ist, das Volk zu lehren, zu unterscheiden zwischen Heiligem und Unreinem. Nochmal. Die Hauptverantwortung des Priesters ist neben dem regelmäßigen Dienst, den er am Altar hat, das Volk zu lehren, den Unterschied zwischen Heiligem und Unreinem. Es wird nicht gesagt, den Unterschied zwischen Guten und Bösen, den sollten wir kennen. Unser Gewissen reagiert. Da brauche ich nicht den Mann Gottes zu fragen, ist das richtig oder falsch, was ich hier mache? Ich werde oft mit solchen Fragen belästigt. Ist das jetzt richtig oder falsch? Ich sage, das ist nicht die Frage, richtig oder falsch. Damit versucht der Teufel, Leute zu fangen. Wenn ihr den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, dann werdet ihr wissen, was richtig und falsch ist. Dann werdet ihr sein wie Gott. Das ist nicht unsere Funktion als Menschen, die Gott berufen hat in dieser Welt, rumzurennen und sagen, das darfst machen, das darfst nicht machen. Unsere Verantwortung ist, zu lehren, was ist heilig und was nicht. Was ist Gott geziemend und was nicht. Es steht nämlich nicht die Frage, ist das richtig oder falsch, dass ein Christ Pornografie besitzt oder guckt? Ist das richtig oder falsch? Jetzt traut sich niemand zu antworten. Es ist unheilig, das ist der Punkt. Es geziemt Gott nicht. Es ist nicht unbedingt falsch. Nur nackige Leute sind wir ja alle unter der Kleidung. Ja, also von daher ist es nicht eine Katastrophe im bürgerlichen Sinne, wenn man jemanden nackt sieht. Aber ist es, ist es etwas, was der Heiligkeit Gottes angemessen ist oder nicht? Diese Frage steht. Und daraus muss ich dann die jeweilige Situation beantworten. Sonst wäre es nämlich falsch, wenn ein Arzt seine Patienten untersucht. Das steht ja auch nackig. Versteht ihr? Es steht immer in Bezug auf. Es steht in Bezug auf den Herrschaftsanspruch Gottes, auf seine Gerechtigkeit, auf seine Heiligkeit, auf seine Reinheit. Und es macht einen sehr, sehr wohlen Unterschied, ich hoffe es jedenfalls, macht einen sehr großen Unterschied, ob ein Arzt seine Patienten untersucht oder ob das jemand auf pornografische Weise macht. Und um diesen Unterschied geht es in unserem alltäglichen Leben. Um einen gereinigten Blick, um ein geheiligtes Leben. Und wird das nicht gelehrt, dann kommt das Volk Gottes an Mangel an Erkenntnis um. Dann gerät alles durcheinander. Dann weiß man nicht, was heilig und was nicht heilig ist. Weil du die Erkenntnis Gottes verworfen hast, verwerfe ich dich, sagt Gott zu dem Priester. Warum? Warum verwirft Gott jemanden so gnadenlos? Müsste man fast sagen. Wenn er die Erkenntnis Gottes verworfen hat. Richtig, weil die Folgen ungleich größer sind für das ganze Volk, als wenn das jemand aus Unwissenheit getan hat. Und man kann von, und man muss von einem Priester erwarten, dass er die Erkenntnis Gottes hat. Sonst sollte er, darf er keinen Priesterdienst ausüben. Und ich denke, das ist wiederum eine ganz große Katastrophe unserer heutigen Zeit, dass Menschen in den priesterlichen Dienst stehen, studiertermaßen oder angemaßterweise oder durch den Willen von Menschen. Und ihr merkt, dass ich da durchaus konfessionsunterschiedlich mit umgehe. Und man kann nicht sagen, die Priester, die katholischen Priester, na, die, weil sie Priester heißen, sind die besonders gemeint. Das kann genauso der freikirchliche Prediger oder der landeskirchliche Pfarrer sein. Wenn ein Mensch in den priesterlichen Dienst steht, dann muss ich erwarten, dass er die Dinge Gottes sorgfältig verwaltet. Wenn nicht, liegt auf ihm eine besonders schwere Verantwortung, überaus schwere Verantwortung, weil Gott ihn verantwortlich macht für sein Volk und auch für das Umkommen seines Volkes. Und wir lesen das an anderen Stellen, wir werden dann noch darauf stoßen in den kleinen Propheten, wenn es um Hirtendienste geht, Propheten Zacharja zum Beispiel, wo Gott ins Gericht geht mit den Hirten, die das Volk, die die Herde Gottes nicht richtig führen. Und wir kennen das im Neuen Testament, Johannesevangelium Kapitel 10, da geht Jesus ebenfalls mit denen ins Gericht, die sich anmaßen, die Herde Gottes zu weiden. Und es ist zum Unheil. Mietlinge werden sie genannt, die sich fürchten vom Wolf und die Schafe ihm überlassen. eine Möglichkeit, dass man einen Dienst von Gott oder vor Gott, wie ein Geschäft betreibt, wie ein Job. Na, geht's gut, dann macht man, und geht's schlecht, naja, dann macht man nicht. Da zieht Gott die Reißleine und macht denjenigen verantwortlich. Wie? Man kann das mit einem Schlagwort sagen, wenn wir jetzt diesen Text mal zusammenbinden. Wie zieht Gott die zur Verantwortung, die nicht in seiner Spur laufen? Ah, es gibt doch hunderte Beispiele im ganzen Alten und Neuen Testament. Dann werden wir zertreten. Richtig. Das ist eine allgemeine Aussage. Aber hier, wenn wir von diesem Kapitel ausgehen, wird eine spezifische Sache deutlich. Wie Gott solches Abweichen von ihm selbst honoriert. Nee, das macht er nicht. Das macht die Sache selber. Es gibt Zerstörung in der Familie. Und deswegen bin ich dieser Sache durch meinen Dienst mehrfach auf die Spur gekommen und bin ich immer wieder bei diesem Kapitel gelandet. Es gibt manches Mal schwer zu begreifende Zerstörungen in christlichen Familien. Und zwar in der, sag ich mal, in der Generation der Kinder oder der herangewachsenen Kinder, wo man sich fragt, wie geht denn das? Rumhurerei, Sauferei, ein schlimmes Leben und dabei ist doch Glaube da. Wie geht das? Und wenn man das untersucht, wird man immer in solchen Fällen feststellen, es gab jemand in der vorherigen Generation, väterlichen, großväterlichen, allerspätestens urgroßväterlichen Generation, der war ein Berufener Gottes und hat sich von Gott weggewandt. Und dann knallt es in die Familie. Und jetzt springe ich mal, und ich finde das ein ausgesprochen gnädiges Handeln Gottes, was uns in Vers 14 begegnet. Nicht an euren Töchtern suche ich es heim, dass sie huren, und nicht an euren Schwiegertöchtern, dass sie Ehebruch treiben, denn sie selbst gehen mit den Huren beiseite. Sie selbst heißt diese Väter, die eigentlich im Dienst Gottes standen. Wenn ein Mann Gottes ein hurerisches Leben führt, zwingt er seine Kinder und Schwiegerkinder in ein hurerisches und ehebrecherisches Leben. Und Gott sucht es nicht an den Kindern und Schwiegerkindern heim. Gott sei Dank. Es ist zum Zeugnis gegen denjenigen, der von Gott abweicht. Es ist, wenn man kann sagen, eine ultimative Sache. Es ist wie eine Reißleine, die gezogen wird. Wenn nämlich ein Mann Gottes aus der Nachfolge Gottes weicht und sein eigenes macht, dann hat er sich in seinem Gewissen verhärtet. Der Geist Gottes zeugt ja gegen dieses Verhalten und gegen diese Einstellung. Und man muss schon sehr abgebrüht sein, um darüber wegzukommen, und muss sich ein ums andere Mal entscheiden, der Stimme Gottes nicht zu gehorchen. Und dann wird dieses Verhalten an der nächsten Generation heimgesucht. Ohne dass Gott diese Generation dafür verantwortlich macht. Es ist ein letzter Warnruf Gottes an den Verantwortlichen, der aus seiner Nachfolge gewichen ist. Das ist eine erstaunliche, sehr erstaunliche Aussage. Aber ich habe es in vielen Jahren im Alltag, im Lebensvollzug immer und immer und immer wieder bestätigt erlebt. Ich würde gerne nochmal in die Details gehen, weil wir sind hier, wenn man so will, an einem Lehrstück der Seelsorge. dass da viele unter uns in diesem Dienst stehen, möchte ich gerne mit euch zusammen dieses Kapitel auch mal daraufhin untersuchen. Es sind viele wichtige Informationen da noch mit hineingestreut und Zusammenhänge offenbart, wie Gott in seiner Gerechtigkeit, mit solchen menschlichen Unzulänglichkeiten und Bosheiten umgeht. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr als Priester dienst. Beispiel im Alten Testament, wo ist das so